Ja, ihr Lieben, das Titel meiner Predigt heute ist Nicht von dieser Welt, Teil 2, und eigentlich ist es Teil 3, weil der Andreas hat auch schon drüber gesprochen. Und das Spannende ist, man kann das von so vielen verschiedenen Seiten beleuchten. Es heißt immer, wir sind nicht von dieser Welt, wir gehören da irgendwie nicht dazu, wir sind irgendwie Teil von was anderem, und das hat sehr viele Facetten. In meiner letzten Predigt habe ich mich damals mehr mit dem Thema Selbstaufgabe beschäftigt und auf der anderen Seite mit der Kraft, die Gott durch uns wirken lassen möchte. Und heute, ich habe damals schon erwähnt in meiner letzten Predigt, so wenn wir mit Jesus gehen, dann sind wir nicht mehr Teil des Systems. Das war ja in Corona-Zeiten ein Riesenthema, das böse System. Sind wir Teil davon, sind wir nicht? Gibt es das Ja oder Nein? Und wenn ja, was ist es? Da sagt die Bibel was dazu, aber das wiederhole ich jetzt nicht. Und da möchte ich heute noch tiefer hineingehen. Wir beschäftigen uns ja jetzt schon seit Sommer mit der Frage, was unsere Identität ist, ja. Das heißt, wer bin ich, wenn ich Jesus nachfolge? Was macht das für einen Unterschied? Was heißt das? Gott spricht darüber in der Bibel, dass wir, wenn wir mit Jesus gehen, ein ganz neuer Mensch sind. Und da brauchen wir, wenn wir mit ihm gehen oder uns für ihn interessieren, Antworten auf die Frage, was das bedeutet. Nicht? Weil also wir sind ein neuer Mensch, ist schön und gut, aber das alleine hilft, würde mir jetzt, ich meine jetzt, ich lese gehe seit über 30 Jahren mit Jesus, jetzt habe ich schon langsam verstanden, aber vor ganz am Anfang war das für mich auch so ein bisschen, ja. Also wir sind nicht mehr Teil des Systems. Und als Einstieg habe ich mir einen Bibelvers ausgesucht von Jesus. Der ist ja am Karfreitag, erinnern wir uns daran, von den Juden haben die veranlasst, dass er hingerichtet wurde. Also er wurde vorher noch gefoltert, geschlagen und alles Mögliche, bis er dann schließlich am Kreuz hingerichtet worden ist. Das war damals die beschämendste und furchtbarste Art, einen Menschen zu Tode zu bringen. Und der Pilatus ging, da heißt es dann im Vers Johannes Kapitel 18, im Vers 33, da wird Jesus von Pilatus befragt, ja. Und Pilatus ging wieder hinein in das Prätorium, das ist der Gerichtssaal des römischen Statthalters, und ließ Jesus vorführen. Bist du der König der Juden? Fragte er ihn. Und dann geht das ein bisschen hin und her und am Schluss sagt dann Jesus im Vers 36, darauf antwortete Jesus, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn es so wäre, hätten meine Diener für mich gekämpft, als ich verhaftet wurde. Aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. Es ist wirklich etwas ganz anderes, wenn ein König, einer, der sich selbst als König bezeichnet, freiwillig festnehmen, foltern, schlagen, misshandeln und dann hinrichten lässt. Und das ist auch überhaupt nicht zusammengegangen mit dem, was die Juden von ihrem Messias damals erwartet haben. Die Juden zur Zeit Jesu haben sehnsüchtig darauf gewartet. Im Alten Testament, in den prophetischen Büchern, gibt es jede Menge Aussagen, wo Gott den Juden verspricht, eines Tages wird jemand kommen, der wird sie erlösen, der wird sie befreien von Unterdrückung, Sklaverei, Krieg und so weiter, sie werden in Frieden leben können. Das war die Erwartung der Juden, ja, dass Israel wiederhergestellt wird, dass sich ja, nachdem die Babylonier das jüdische Reich komplett zerstört haben, alles vernichtet haben, was da noch existierte, die haben sich ja nie wirklich erholt davon. Das jüdische Königreich wurde ja nie wiederhergestellt, nachdem die Juden aus der Verbannung zurückgekommen sind. Und dass Jesus jetzt nicht dieser Führer wird, der ein neues Friedensreich in Israel etabliert, das haben die Juden nicht verstanden. Das ist ihnen nicht eingegangen. Obwohl das im Alten Testament, also in den jüdischen Heiligen Schriften, vorhergesagt wird. In Jesaja 53 ist die bekannteste Vorhersage, wo über Jesus steht, das ist 600, glaube ich, oder 700 Jahre vor Jesu Geburt niedergeschrieben worden, er, und da spricht der Prophet von Jesus, nahm unsere Krankheiten auf sich und trug unsere Schmerzen. Und wir dachten, er wäre von Gott geächtet, geschlagen und erniedrigt. Doch wegen unserer Vergehen wurde er durchbohrt und wegen unserer Übertretungen zerschlagen. Er wurde gestraft, damit wir Frieden haben. Durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir alle gingen in die Irre wie die Schafe. Jeder ging seinen eigenen Weg, doch ihn ließ der Herr die Schuld von uns allen treffen. Das heißt, da wird schon viele hundert Jahre, bevor Jesus geboren wurde, vorhergesagt, dass jemand kommen wird, der die Menschen von ihrer Schuld befreien wird, der es möglich macht, dass sie in die Beziehung zu Gott zurückkehren. Und dadurch sollte auch was ganz Entscheidendes passieren, von dem der Prophet Hesekiel gesprochen hat. Hesekiel 11 in Vers 19 steht, und ich werde ihnen ein neues Herz geben und werde einen neuen Geist in ihr Inneres geben. Und ich werde das steinerne Herz aus ihrem Fleisch entfernen und ihnen ein fleischernes Herz geben. Dieses Bild mit dem steinernen Herz ist einfach dieses harte Herz. Sagt man ja heute der Volksmund, ein Herz aus Stein, das ist nichts, was wünschenswert wäre. Und genau das ist damit gemeint. Und Gott sagt, ich will aus den Menschen dieses Herz aus Stein rausnehmen und will ihnen ein gesundes Herz geben, mit gesunden Empfindungen. Ja. Wenn Jesus sagt, sein Königreich ist nicht von dieser Welt, dann will er uns damit sagen, dass er uns etwas viel Größeres geben kann und will als ein Leben in äußerem Frieden, äußerem Glück und äußerer Sicherheit. Das ist schön, wenn wir es haben, das soll man genießen, ja. Aber darum geht's nicht. Und davon haben wir nichts, wenn wir keinen Frieden da innen drinnen haben. Dann können die Umstände schön sein, so viel sie wollen, wir werden trotzdem nicht glücklich sein. Jesus möchte das Glück, den Frieden und die Sicherheit in unser Herz reinpflanzen. Und er will unser Herz auf eine Art und Weise verändern, dass es nicht mehr davon abhängig ist, wie die äußeren Umstände sind. Ja. Warum? Weil wir unser Glück und unsere Zufriedenheit in Jesus gefunden haben. Und weil wir deswegen wissen, dass diese Welt, in der wir leben, ja eh nicht das eigentlich ist, für das wir bestimmt sind. Das Eigentliche wartet ja erst auf uns. Ja. Der Petrus schreibt darüber in seinem zweiten Brief, Kapitel 3, Vers 13. Wir aber erwarten einen neuen Himmel und die neue Erde, die er, also Gott, versprochen hat. Dort wird Gottes Gerechtigkeit herrschen. Ja. Also es wird noch was Besseres kommen, wenn unser Körper gestorben und zerfallen ist. Und wenn es mit dieser Welt vorbei ist, das sagt die Bibel auch vorher, obwohl wir nicht wissen, wann das sein wird. Das in der Bibel steht nicht einmal, Jesus weiß den Tag, wann das passieren wird. Also glaubt es den Leuten nicht, die da mit irgendwelchen Daten herumgeistern. Das gibt die Bibel nicht her. Aber irgendwann wird diese Welt zu Ende sein und durch etwas Neues und Besseres ersetzt werden. Ja. Und dort werden dann Frieden und Gerechtigkeit herrschen. Ja. Und deshalb warnt uns Jesus auch davor, dass wir uns zu sehr auf irdische Dinge konzentrieren. In Matthäus, in der Bergpredigt, Matthäus 6, in den Abvers 19, sagt er, sammelt euch keine Reichtümer oft hier auf der Erde an, wo Motten oder Rost sie zerfressen oder Diebe einbrechen und sie stehlen können. Sammelt eure Reichtümer im Himmel, wo sie weder von Motten noch von Frost zerfressen werden, sondern vor Dieben sicher sind. Denn wo dein Reichtum ist, da ist auch dein Herz. Ja. Das heißt jetzt nicht, dass wir uns komplett aus dieser Welt zurückziehen sollen. Ja? Wir haben einen Auftrag in dieser Welt. Jesus spricht in Johannes 17 davon. Johannes 17, Abvers 15. Ich bitte dich nicht, dass du sie aus dieser Welt herausnimmst, sondern dass du sie vor dem Bösen bewahrst. Ja? Jesus wünscht sich nicht, dass wir uns völlig zurückziehen aus der Welt, aber er wünscht sich, dass wir vor dem Bösen beschützt und bewahrt werden. Ja. Und warum bittet Jesus uns, dass wir uns nicht aus der Welt herausnimmt? Weil wir hier einen Auftrag haben. Steht Matthäus 28, Abvers 18, ist extrem bekannt, der Missionsbefehl, da steht, mir ist alle Macht im Himmel und auf der Erde gegeben. Darum geht zu allen Völkern und macht sie zu Jüngern. Tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Ja. Und deshalb ist es ausdrücklich nicht unser Auftrag, dass wir uns jetzt, wenn wir in Österreich leben, alle auf irgendwelche Bauernhöfe im hinteren Waldviertel zurückziehen, dort unser eigenes Gemüse und unsere eigenen Händeln essen und unsere Kinder alle zu Hause unterrichten, damit wir nur ja nicht bei der bösen Welt anstreifen. Ja? Es gibt Menschen, die sind zu diesem Lebensstil berufen, ja? Aber das ist nicht der Normalfall, das ist ein Sonderfall. Und es ist gut, wenn die Menschen, die dazu berufen sind, das leben, ja? Das ist nichts Verkehrtes, aber es ist nicht der Normalfall. Der Normalfall ist, dass wir als Nachfolger von Jesus mitten in dieser Welt leben und Menschen und die Botschaft von Jesus weitergeben und den Menschen sagen, was für eine Hoffnung Jesus uns schenken will, wie großartig das ist, was wir bei ihm haben können. Ja? Und Gott will sogar, dass wir die schönen Dinge auf der Welt genießen. Im Prediger, im Alten Testament, gibt es eine meiner Lieblingsstellen, steht da, Prediger 9, Abvers 7. Deshalb iss, trink und sei fröhlich dabei, denn Gott gefällt dein Tun seit langem. Trag saubere Kleidung und pfleg dein Gesicht mit Salbe. Sei glücklich mit der Frau, die du liebst, genieß jeden flüchtigen Tag deines kurzen Lebens, das Gott dir auf dieser Erde gegeben hat, denn das ist der Lohn, den du für deine irdischen Mühen bekommst. Ja. Als Christen soll man das Leben genießen. Das ist ja, die guten Dinge kommen ja alle von Gott. Das sind ja Geschenke von ihm, die man aus seiner Hand dankbar annehmen sollen. Das will ja Gott von uns. Aber die andere Seite ist, wir sollen uns nicht davon vereinnahmen lassen. Ja? Und das ist so diese Gratwanderung. Wir sollen das Leben genießen und wir sollen es genießen, wenn wir uns schönes Essen, schöne Ausflüge, schöne Urlaube und was weiß ich alles leisten können. Ja, das ist super, wenn das geht. Ja. Aber das soll nicht der Sinn unseres Lebens werden. Jesus sagt dazu, Matthäus 6, Vers 24, niemand kann zwei Herren dienen. Immer wird er den einen hassen und den anderen lieben oder dem einen treu ergeben sein und dem anderen verabscheuen. Ihr könnt nicht gleichzeitig Gott und dem Geld dienen. Und das Geld sehe ich hier als beispielhaft. Ich glaube auch deswegen, weil Geld eine ganz besondere Macht über uns entwickeln kann. Ja? Und wir leben in einer Zeit und in einem Teil der Welt, wo die Gesellschaft auf ziemlich extreme Weise dem Geld und dem Konsum huldigt. Ich meine, ich habe gestern die Nachrichten gehört, ich empfinde das als unglaublich schräg, wenn ich mal auf Ö1 das Morgenjournal anhöre. Ja? Und dann ist ein wichtiger 2-Minuten-Beitrag oder länger, wie die Geschäfte am 8. Dezember gelaufen sind. Ja. Und dann denke ich mir, hey, was ist los? Ich meine, geht es um das im Leben? Ist das so wichtig, dass in den Nachrichten da ausführlich darüber berichtet wird? Ja. Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht, dass das so wichtig ist. Ich glaube, es gibt wichtigere Dinge im Leben. Ja. Ich meine, ja, es ist gut, dass unsere Wirtschaft funktioniert, weil davon leben wir alle, die gibt uns Arbeit und so weiter und so fort. Ja. Aber das ist nicht der Gott, vor dem wir uns auf die Knie werfen sollten, sage ich jetzt einmal. Aber Geld ist nicht das Einzige, was uns vereinnahmen kann. Es gibt Menschen, für die geht die Familie über alles. Die sagen sogar, wenn es hart auf hart geht, ist mir die Familie wichtiger als Gott. Habe ich auch schon gehört, den Satz. Oder der Beruf ist wichtiger als alles andere, das berufliche Fortkommen. Oder dass ich den richtigen Beruf habe. Ja, das kann auch so ein kleiner Götze werden. Ich bin nur dann zufrieden, wenn ich den perfekten Job für mich habe. Arbeit ist dafür da, dass wir Geld verdienen. Ja, aber das war es auch schon. Ich meine, es ist schön, wenn es unseren Aufgaben entspricht, wenn es unseren Begabungen entspricht. Das ist ja schon gut. Ja. Aber Arbeit ist nicht der einzige Sinn für ein Leben, den es gibt. Ja. Oder das andere ist auch, wir vergöttern auch so Lebensstile, haben wir angefangen seit einiger Zeit. Ja. Dass immer mehr so ein bestimmter Lebensstil als der ein einzige richtige und wahre gesehen wird. Ja. Und es ist dabei wurscht, ob jemand vegan lebt oder ein linker Konsumverweigerer ist oder Karriere und Geld zelebriert. Ja. Und nichts davon ist falsch, ja. Nichts davon ist an sich verkehrt, ja. Also wenn jemand sagt, ich möchte, um Tierleid zu verhindern, komplett auf tierische Produkte verzichten, ist das eine gute Sache, dann soll er das machen. Ja. Das ist nicht das Problem. Ja. Die Probleme fangen immer dann, wenn diese Dinge so zu einer Art Ersatzreligion werden. Ja. Dann wird es schwierig, wenn man sagt, ich lebe so und deswegen bin ich ein besserer Mensch als du. Ich bin ein Konsumverweigerer und deswegen bin ich ein besserer Mensch als diese ganzen miesen Manager und Wirtschaftstypen zum Beispiel. Ja. Oder ich mache richtig viel Geld, ich bin ein besserer Mensch als diese Wappler da unten, die nichts weiterbringen, die Hungerleider. Ja. Die Frage ist, das sind so die Dinge, die uns, von denen sind wir einfach umgeben. Das ist unsere Zeit, die ist so, da können wir nichts machen. Das sind die Herausforderungen, da stehen wir halt mittendrin. Ja. Und die Frage ist, wie können wir herausfinden aus einem Leben, das sich zu sehr auf diese Welt ausrichtet? Und ich habe da eine schöne Stelle, Aussage von Paulus gefunden zu diesem Thema. Die schreibt er im Philipperbrief, da war er schon alt, hat schon vieles hinter sich gehabt. Und schreibt im Philipperbrief, Kapitel 4, Abvers 12, ob ich nun wenig oder viel habe, beides ist mir durchaus vertraut und ich kann mit beiden zufrieden sein. Ich kann satt sein und hungern, ich kann Mangel leiden und Überfluss haben, aber alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Worum geht es da in dem Text? Die Kraftquelle von Paulus ist Jesus Christus. Für Paulus ist Jesus derjenige, der seine Seele satt macht. Für Paulus ist Jesus der, der seine innersten, tiefsten Bedürfnisse stillt. Ja? Und weil das so ist, kann Paulus beides leben. Er kann Wohlstand genießen, ohne sich davon vereinnahmen zu lassen. Ja? Und er kann Not und Armut ertragen, ohne dass ihn das aus der Bahn schmeißt. Ja? Was fangen wir damit heute an? Die Antwort für uns hier und heute lautet meiner Meinung nach, Jesus ist die Quelle unseres Lebens. Ja? Jesus ist der Einzige, der unsere Seele satt machen kann. Und es ist egal, ob wir an ihn glauben oder nicht. Das gilt für jeden Menschen. Ja? Blaise Pascal, das war ein französischer Philosoph und Wissenschaftler, hat das so beschrieben, gefällt mir das Bild, jeder Mensch hat ein gottförmiges Loch in seiner Seele, das nur Gott ausfüllen kann. Ja. Und wenn Gott es nicht ausfüllt, ja, dann müssen wir halt versuchen, dass wir da irgendwas anderes reintun, weil das Loch, das ist zu schmerzt zu sehr, wenn da dieses Loch in der Seele, damit können wir nicht leben, das geht nicht. Ja. Und dann tun wir halt andere Dinge rein, versuchen woanders unser Glück und Zufriedenheit zu finden. Ja. Aber das sind in Wirklichkeit alles nur untaugliche Versuche, leider. Und die können uns, es gibt genügend Dinge, die uns sehr erfolgreich davon ablenken können, dass Gott, und das ist eigentlich Gott ist, der uns fehlt, ja. Das Problem ist nur, die innere Erfüllung, die Gott uns anbietet, die können uns die anderen Dinge niemals geben, ja. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir alle, jeder für sich, wie wir da sitzen, wenn wir schon mit Jesus gehen, unsere Beziehung zu Jesus lebendig halten, ja. Oder wenn wir noch nicht in dieser Beziehung zu Gott leben, dass wir uns auf den Weg in die Richtung machen. Die Tür zu Jesus ist immer offen. Er wartet auf uns. Und es ist unsere Entscheidung, ob wir uns auf den Weg machen zu ihm und unser Leben dann in seine Hand legen. Ja, das ist unsere Verantwortung. Da ist jeder für sich selber gefragt. Das kann mir und kann uns niemand abnehmen. Das ist unsere ganz persönliche, individuelle Entscheidung. Und das Spannende ist, viele von euch kennen das Bild von der Offenbarung, wo Jesus sagt, siehe, ich stehe vor deiner Tür und klopfe an und wenn du die Tür aufmachst, dann werde ich reinkommen und mit dir Gemeinschaft haben. Das gemeinsame Essen war damals für die damalige Zeit so das Bild von ganz persönlicher, freundschaftlicher Gemeinschaft. Ja. Und das Spannende ist, das schreibt der Apostel Johannes, der die Offenbarung niedergeschrieben hat, an die Christen. Das schreibt an eine bestimmte Kirche und nicht an Außenstehende. Also auch wir sind aufgefordert, und immer wieder die Tür zu Jesus aufzumachen, sie offen zu lassen, sie nicht zu verschließen. Ja. Also diese Geschichte mit nicht von dieser Welt ist einfach losgelöst zu sein von dieser Welt, weil wir in Jesus was Besseres gefunden haben. Ja? Dass wir, weil Jesus uns erfüllt, nicht mehr abhängig sind von den Dingen dieser Welt. Und das kann beides sein. Das kann Wohlstand sein, der uns vereinnahmt. Das kann aber auch Armut sein, die uns plagt. Und das ist ja eine reale Not und ein realer Schmerz, wenn Menschen wenig haben und von vielen Sachen, das bringt mit sich, dass man von vielen Sachen ausgeschlossen ist. Vieles an Gemeinschaft ist nicht möglich ohne Geld bei uns. Ja? Und das ist eine reale Not. Ja? Aber Jesus kann uns auch von dieser Not erlösen, dass wir wissen, okay, ich kann mir zwar Dinge nicht leisten, aber ich habe Jesus Christus in mir und er kann mir das ersetzen oder sogar noch mehr geben. Ja. Ich möchte noch weiter auf den anderen Teil eingehen, und zwar diese Geschichte mit dem Reich Gottes. Das ist auch so ein Schlagwort, das besonders in Vineyard-Kirchen sehr oft fällt. Und deswegen ist mir wichtig, dass wir das immer wieder klären, was damit gemeint ist. Ja. Grundsätzlich einmal, dieser Begriff Reich Gottes, damit ist jener Bereich gemeint, in dem Gott unumschränkt herrscht und in dem wegen seiner Gegenwart, weil Gott dort gegenwärtig ist, ja, kann dort unmöglich irgendetwas Böses existieren. Das geht nicht. Das ist nicht möglich. Das ist so, deswegen auch das Bild vom Licht in der Bibel, wenn du das Licht aufdrehst, dann kann sich da am Fußboden keine Finsternis verstecken. Ist physikalisch ausgeschlossen. Und so ist es mit Gottes Gegenwart auch. Wenn Gottes Gegenwart da ist, dann kann da nichts Böses existieren. Ja. Der christliche Fachbegriff dafür ist der Himmel. Als Himmel wird das oft bezeichnet. Ja. Und damit wollen wir veranschaulichen, dass da oben, das ist auch nur bildlich gesprochen, ja, etwas viel Größeres, Besseres und Schöneres existiert, als es jetzt für uns hier vorstellbar ist. Ja. Und derzeit existiert der Bereich, wo Gott unumschränkt herrscht, nur in der nicht sichtbaren geistlichen Welt. Ja. Aber wenn Jesus zum zweiten Mal kommt, ja, wenn er dann das zweite Mal sichtbar kommt auf diese Erde, dann wird sich dieser Bereich der absoluten Herrschaft Gottes auf die gesamte Schöpfung ausdehnen. Dann wird das Böse ausgelöscht, es wird keine Krankheit, keinen Tod, kein Schmerz, kein Leid, nichts mehr geben. Also Reich Gottes bezeichnet Herrschaft Gottes, nichts Böses, kein Leid, kein Tod, keine Ungerechtigkeit. Ja? Was heißt das für uns ganz praktisch? Wir leben in einer Welt, wo das ganz offensichtlich nicht so ist. Ja? Uns in der Vineyard-Bewegung ist das Reich Gottes deswegen so wichtig, weil wir davon überzeugt sind und es auch erleben, dass dieser vollkommene Zustand schon jetzt in unsere zerbrochene Welt hereinkommen kann. Das Beispiel Michaela, ja? Eine unheilbar kranke Lunge wird auf einmal besser. Oder das Beispiel von Joachim, wer ihn kennt, etliche von euch kennen ihn ja, der einen Dickdarmkrebs hatte, der nicht mehr operieren ging, weil er schon so weit gestreut hat in seinem ganzen Bauchraum und der seit mehreren Jahren regelmäßig zur Nachsorge geht und da ist kein Krebs mehr in seinem Körper zu finden. Ja. Das ist damit gemeint, wenn Krankheit weggeht, wenn seelische Verletzungen weggehen, wenn materielle Not gelindert wird, wenn wir das, was wir in unseren Möglichkeiten steht, tun, um Ungerechtigkeit zu vermindern. Ja? Das ist damit gemeint und das ist das, was uns so wichtig ist. Ja? Reich Gottes wird immer dann sichtbar, wenn Menschen geheilt, befreit und wiederhergestellt werden. Körperlich, seelisch, geistlich. Ja. Wo immer das passiert, zeigt sich, dass das Reich Gottes in diese zerbrochene Welt eingedrungen ist und das Böse, Krankheit, Leid zurückgedrängt werden sind. Ja. Jesus hat uns das zugesagt. Ja. Jesus hat uns das ausdrücklich versprochen. Lukas 17, Vers 21. Ihr werdet nicht sagen können, hier ist es, also das Reich Gottes ist damit gemeint, oder es ist dort drüben. Denn das Reich Gottes ist mitten unter euch. Oder wie er seine Jünger hinausschickt, um die Kranken zu heilen und böse Geister auszutreiben und so weiter, sagt er, wenn er eine Stadt euch willkommen heißt, dann esst, was euch vorgesetzt wird, heilt die Kranken und sagt dabei, das Reich Gottes ist nahe bei euch. Warum funktioniert das? Weil Jesus uns das versprochen hat. Johannes 14, 12. Ich versichere euch, wer an mich glaubt, wird dieselben Dinge tun, die ich getan habe, ja noch größere, denn ich gehe, um beim Vater zu sein. Und Paulus liegt sehr viel dran, dass wir das auch wirklich in unserem Herzen, dass das in unser Herz rein sickert, wenn er sagt, ich bete, dass ihr erkennen könnt, wie übermächtig groß seine Kraft ist, mit der er uns, die wir an ihn glauben, wirkt. Es ist dieselbe gewaltige Kraft, die auch Christus von den Toten auferweckt und ihm den Ehrenplatz an Gottes rechter Seite im Himmel gegeben hat. Ja. Also wir haben nicht nur den Auftrag, sondern auch die geistliche Kraft und Autorität verliehen bekommen, um die gleichen Dinge zu tun, die Jesus gemacht hat. Der hat Kranken die Hände aufgelegt, die sind gesund worden. Der hat ein Wort gesprochen und Menschen sind von bösen Geistern frei geworden. Ja. Oder innerlich geheilt und wiederhergestellt worden. Ja. Tote sind wieder lebendig worden. Auch das passiert bis heute, dass für Menschen, die tot sind, gebetet wird und die werden wieder lebendig. Ja. Und ja, wenn wir das leben, wir sind nicht Jesus. Jesus war vollkommen, wir sind nicht vollkommen. Das ist der Unterschied. Ja. Und wir werden nicht immer so vollkommen die Stimme des Heiligen Geistes hören, so, oder die Stimme des Vaters hören durch den Heiligen Geist, wie das Jesus gehört hat. Ja. Ist so, ja, damit müssen wir leben. Aber diese 100% ist das, was möglich ist. Und denen können wir uns, sollen wir uns meiner Meinung nach unser Leben lang bemühen, dass wir dorthin kommen. Wie weit wir kommen, ist dabei bedeutungslos. Natürlich, je weiter, je besser. Aber wichtig ist, dass wir uns immer danach ausstrecken, wurscht, wo wir stehen. Dass wir uns immer danach ausstrecken, noch mehr von und mit Gott zu erleben, ihm noch näher zu kommen, damit noch mehr Menschen durch uns von Jesus erfahren können. Ja. Und wir müssen es dabei aushalten, dass halt diese Welt kaputt ist. Das Reich Gottes ist noch nicht zu 100% da. Wird in dieser Welt nie passieren, aber wir können unseren Teil dazu beitragen, damit es in unserem Umfeld reinkommt. Und da möchte ich noch eine wichtige Klarstellung anbringen. Wenn Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt, dann meint er damit, es ist nicht mit weltlichen Maßstäben messbar und begreifbar. Es ist auf eine gewisse Weise komplett anders als alles, was wir mit menschlicher, weltlicher Herrschaft verbinden. Jesus sagt in Markus 10, Vers 42, ihr habt erfahren, dass in der Welt die Könige Tyrannen sind und Herrschenden die Macht, die Menschen oft ungerecht behandeln. Bei euch soll es anders sein. Wer euch anführen will, der soll euch dienen. Und wer unter euch der Erste sein will, soll der Sklave aller sein. Und Jesus hat uns das vorgelebt. Selbst der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um anderen zu dienen und sein Leben als Lösegeld für viele Menschen hinzugeben. Und das hat Jesus gemacht. Er ist uns da unser Vorbild, ja. Er hat kein weltliches Reich errichtet. Er hat sich hinrichten lassen, damit wir von unserer Schuld befreit werden. Er hat auch Gleichnisse erzählt, damit wir ein bisschen besser so bildhaft verstehen können, was es mit dem Reich Gottes auf sich hat. Es gibt das Gleichnis vom Sauerteig, ja. Und wo er das Reich Gottes mit einem kleinen Stück Sauerteig vergleicht, den man in eine große Menge Mehl gründlich hineinmischt, ja, und dann hat man da so einen Batzen Sauerteig und dann so eine Schaffel Mehl und man mischt das rein und knetet das durch und dieses bisschen Sauerteig macht, dass aus dem gebackenen Produkt, aus dem gebackenen Teig nicht eine brettelharte Flade wird, sondern ein flaumiges, luftiges Brot, ja. Da passiert was völlig Unspektakuläres, das sieht man außen überhaupt nicht, was dieser Sauerteig macht, außer dass der Teig irgendwann einmal zum Aufgehen anfängt. Ja? Aber diese kleine Menge kann auf ganz unscheinbare Weise und ganz unspektakuläre Weise das ganze Produkt völlig verändern, dass am Ende was ganz was anderes rauskommt, als wenn da kein Sauerteig drinnen wäre. Und das drückt es für mich so schön aus mit nicht von dieser Welt. Unser Auftrag ist meiner Überzeugung nach nicht, dass wir als Christen die Welt dominieren. Das gibt es immer wieder, dass Menschen glauben oder Christen glauben, wir als Christen sollten irgendwie herrschen, ja? Irgendwie sagen, bestimmen, wo es lang geht. Das aktuellste Beispiel, das jetzt in den letzten Jahren so viel herumgegeistert ist durch die christliche Szene, ist dieses Bild von den Seven Mountains, den sieben Bergen. Das ist zum Beispiel, der Bill Johnson vertritt das, ja, wo er sagt, in der Gesellschaft gibt es sieben Säulen und Christen müssen in diesen sieben Säulen reingehen und dort wichtige Positionen zu übernehmen, um die Gesellschaft umzugestalten, ja. Ich glaube nicht, dass das so sein soll. Ja. Ich verstehe die gute Absicht dahinter. Ja. Die Absicht dahinter ist gut und richtig. Ich bin überzeugt davon, dass es wichtig ist, dass sich Nachfolger von Jesus in allen Bereichen der Gesellschaft engagieren und einbringen. Ja. Das unterschreibe ich sofort. Ja. Aber die Bibel fordert uns nirgends dazu auf, irgendwelche Gesellschaftsbereiche zu dominieren. Ja. Das ist keine gesunde Entwicklung, wenn wir das anstreben, meiner Meinung nach. Ja. Wir sind nicht dazu berufen zu dominieren, wir sind dazu berufen zu dienen. Ja. Unser Auftrag ist es, Menschen für Jesus zu gewinnen und sie dorthin zu bringen, damit sie andere Menschen für Jesus gewinnen können. Ja. Das ist unser Job. Aber dabei geht es niemals um Dominanz, sondern um Dienst und Selbstaufgabe. Jesus hat seine Nachfolger nicht zu weltlichen Führungskräften ausgebildet, zu militärischen oder politischen Führern. Er hat sich von seinen Jüngern nicht dienen lassen. Die Fußwaschung ist das beste Beispiel. Das war eine Aufgabe der Sklaven, den Gästen, wenn sie ins Haus kommen, den Dreck von der Straße von den Füßen zu waschen. Ja, das hat es mit der Fußwaschung auf sich und das ist die Haltung, die wir haben sollten als Nachfolger von Jesus. Ja. Und er hat keine 10 Legionen von Engeln herbeibefohlen, wie man ihn verhaftet hat. Im Garten Gethsemane damals, sondern hat sich schlagen, demütigen, peitschen, alles mit sich machen lassen. Ja. In der Apostelgeschichte wird Jesus zitiert, das findet man nicht in den Evangelien, aber es wird als eine Aussage von Jesus erwähnt, es liegt mehr Glück im Geben als im Nehmen. Ja, sich an andere Menschen zu verschenken, ist so viel erfüllender, als von anderen Menschen in die Höhe gehoben zu werden. Ja. Und das Spannende ist auch, die Kirche gibt es seit 2000 Jahren, die Kirche von Jesus. Und es hat in diesen 2000 Jahren viele Versuche gegeben, sowas wie einen christlichen Staat oder eine christliche, weltliche Gesellschaft zu errichten. Und diese Dinge sind alle spätestens nach ein paar Jahrzehnten wieder verschwunden, weil das nicht unser Auftrag ist. Unser Auftrag ist, zu dienen und für die Menschen da zu sein und uns an die Menschen zu verschenken. Ja. Ich komme zum Schluss. Wenn wir das ganz praktisch leben wollen, was Jesus sagt, ne, so dieses unser Reich ist, mein Reich ist nicht von dieser Welt, geht es um zwei Dinge. Einerseits die Loslösung von den irdischen Dingen, dass wir uns nicht vereinnahmen lassen von dem, was da auf der Welt so abgeht und passiert. Und auf der anderen Seite die Haltung, eine dienende Haltung zu haben und nicht eine herrschende Haltung zu haben. Ja. Wie gesagt, das Bild vom Sauerteig ist die Antwort drauf. Wie tiefgreifende Veränderung passiert, indem wir in unserem Ganzen, wenn jeder von uns an seinem Ort das Seine tut, um Salz und Licht in dieser Welt zu sein, ja, dann wird das in Summe viel bewegen können. Und dann wird das die Veränderung sein, von unten nach oben, die dann plötzlich bewirkt, dass sich unsere ganze Gesellschaft verändert. Das hat England zum Beispiel erlebt. William Wilberforce war damals jemand, der da viel verändert hat in diese Richtung. Ja. Aber nicht nur, das war nicht nur die Sklaverei, die ganze Gesellschaft ist da, hat da tiefgreifende Verwandlungen erlebt damals infolgedessen. Ja. Es geht darum, dass wir den Menschen auf Jesusmäßige Weise dienen und bereit sind, ihnen den Straßenschmutz von den Füßen zu waschen. Das berührt Menschen und das macht wirklich was mit jemandem, wenn sie sowas erleben können. Wurscht, ob bildlich oder real, ja, darum geht es ja nicht. Ich glaube, dass Jesus uns zu großartigen Dingen berufen hat. Wir haben es in der Hand, unsere Gesellschaft völlig umzukrempeln. Das ist, glaube ich, wirklich möglich. Ob wir das als einzelne Kirche machen oder ob da viele zusammenwirken, ist dabei völlig bedeutungslos. Ja, darum geht es nicht. Es geht darum, dass wir unseren Teil dazu beitragen. Ja. Es ist wirklich sein Herzenswunsch, dass wir mithelfen, unsere Stadt zu verändern in dem Fall. Wir sind in Wien, wir sind in dieser Stadt, wir sind im 10. Bezirk. Es ist sein Herzenswunsch, dass wir unseren Teil dazu beitragen, dass sich da die Dinge zum Besseren verändern. Ja. Wenn ihr euch erinnert an die Demonstrationen, die da waren, wo die Kurden und die radikalen Türken aneinander geraten sind, uns tagelang Ausschreitungen gegeben hat und dann sind wir beten gegangen. Und am selben Tag, wo wir beten gegangen sind, war auf einmal eine Ruhe, war nichts mehr. Und ist auch nachher nie wieder was passiert in diese Richtung. Also so hat uns Gott schon verwendet, um da einen Unterschied zu machen. Schaut nicht nach viel aus, kein Mensch außer uns weiß davon, aber darum geht's nicht. Die Menschen da haben profitiert davon. Ja. Und das nicht aus unserer eigenen Kraft heraus. Also für mich gehört das beides zusammen. Diese Loslösung vom Irdischen und diese Bereitschaft zu dienen und nicht zu dominieren. Und wenn diese beiden Dinge zusammenkommen, dann kann viel passieren, glaube ich. Ich möchte ins Gebet gehen. Und ich möchte vor allem darüber ins Gebet gehen, was jetzt diese Loslösung von weltlichen, irdischen Dingen betrifft. Ja. Und ich möchte euch wieder einladen in der Gebetszeit. Ich steige einfach ins Gebet ein jetzt. Und ihr könnt dann gern auch, wenn ihr persönliches Gebet in der Richtung wollt, geht zu wem hin, sprecht jemanden an. Jeder von uns weiß, was zu tun ist. Die meisten von uns. Damit wirklich... Das ist wirklich eine wichtige Sache, das ist wirklich, weil das unsere westliche Welt so sehr prägt. Diese Bindung, diese Gebundenheit an materielle, weltliche Dinge. Und da braucht man immer wieder Veränderung. Ich mach schon. Und so bete, Heiliger Geist, dass du jetzt kommst mit deiner Kraft und mit deiner Gegenwart. Heiliger Geist, ich bete, dass du jetzt wirkst an uns allen. Du weißt, wo jeder Einzelne von uns steht. Und ich bete, dass du mit deiner liebevollen Hand uns, jeden von uns berührst auf eine Art. Ich bete in Jesu Namen, dass du mit deiner Liebe kommst und uns ein Aufatmen schenkst, wenn wir den Schritt zurück schaffen. Komm du jetzt und hilf uns, innerlich diesen Schritt zurückzumachen. Und ich bete, dass du es spürbar machst, dass du den Unterschied spürbar machst. Ich bete, dass du jetzt spürbar machst, wie wohltuend es ist, wenn man diese ganzen irdischen Sachen loslassen und unser Herz für dich öffnen. Ich bete, dass du mit deinem Frieden da reinkommst, wo Unruhe ist, wo Rastlosigkeit ist. Ich bete, dass du mit deinem Frieden reinkommst, da wo Stress und Druck sind. Dass du mit deiner Kraft kommst, damit innere Fesseln jetzt abfallen. Damit deine Kraft da jetzt durchdringen kann. Wo sich unser Herz so sehr an andere Dinge klammert. Ich bete, dass du ein neues Vertrauen schenkst. Ich bete, dass du Vertrauen schenkst, dass es gut ist, das Herz für dich zu öffnen. Dass du vertrauenswürdig bist. Dass von dir nichts Böses und nichts Ungutes und nichts Schwieriges kommen wird, wenn wir unser Herz für dich aufmachen. Komm du rein, wenn Menschen ein falsches Bild von dir vermittelt haben. Wenn Menschen ein böses Bild von dir gezeichnet haben. Als ein Gott, vor dem er sich verstecken sollte. Dass du deine liebevolle Hand auf diese wunden Punkte legst und dass die Stimme durchdringt, die sagt, hey, so bin ich nicht. Ich bin anders, als du immer glaubt hast. Lade euch ein, einfach jetzt nur, dass wir jetzt einfach still sind, ab Zeit lang. Dass nicht mehr ich rede, sondern dass auch ihr eure Sachen vor Gott bringen könnt im Gebet. Dass ihr die Dinge Gott hinlegt, die euch belasten oder die euch einfach blockieren. Und ihr werdet dann das Gebet abschließen. Dran arbeiten und öffnet euch wirklich für die Freude, die er für euch hat. Das ist so ein ganz starker Eindruck. Das ist, öffnet euch für die Freude. Es ist so wichtig, dass wir in all dem, was uns einfach nicht die Freude verlieren. Damit möchte ich abschließen.